auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Herzlich willkommen, Dr. Valeria Petkova. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind psychologische Psychotherapeutin in eigener Praxis und haben einen Master im Bereich Neurowissenschaften und darauf folgend auch in diesem Fachgebiet promoviert. Ich möchte mit Ihnen über den psychischen Zustand, vielleicht auch emotionalen Zustand unserer Gesellschaft sprechen, wohl wissend, dass man das nicht pauschal beantworten kann. Und auch über ein Thema, was hier in diesen Gesprächen immer wieder vorkommt. Warum verhalten sich Menschen, wie sie sich verhalten? Grob gesagt. Was steckt dahinter? Da kommen Themen wie Nudging, Verhaltensökonomie auf. Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch mal ein Zitat rausgesucht, was 60 Jahre alt ist. Und da sagt Aldous Huxley, wenn man seine Macht unendlich lange erhalten möchte, muss man die Zustimmung der Regierten erlangen. Also nach dem Motto, man kann sie zu nichts zwingen, sondern sie sollen zustimmen zu dem, was der Herrschende möchte, würde ich jetzt so sagen. Und wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass das Thema Gehorsam und Konformität auch zentrale Punkte sind, mit denen Sie sich beschäftigen. Deshalb würde ich die auch gerne in den Fokus nehmen. Würde aber gerne beginnen, wenn Sie es tun würden, zu sagen, welcher emotionale Zustand, in welchem befinden wir uns gerade hier so? Welche Eigenschaften fallen Ihnen dazu ein, wenn Sie gerade unser Zusammenleben betrachten?
Also ich kann vorwiegend darüber sprechen, was ich in der Praxis beobachte. Und das sind sehr viele Angststörungen, Sorgen, Depressionen, Verzweiflung, Ohnmacht, Überforderung, Erschöpfung. Die Ängste sind vielfältig, viele, vor allem jetzt durch die politischen Veränderungen in den Staaten, also für viele Menschen ist das, vor allem die der Demokratischen Partei sympathisiert haben, sind verzweifelt, weil sie eine Weltkatastrophe oder ein Ende der Welt wahrnehmen beziehungsweise in dieser Angst sind. Dann sehe ich aber natürlich auch viele Menschen, die unzufrieden sind, die frustriert sind, die auch verärgert sind und gleichzeitig aber auch sich in dieser Ohnmacht fühlen. Wohin mit diesen Gefühlen? Was kann man machen, weil man sich doch angesichts diesen Problemen, die uns serviert werden, sage ich mal jetzt so, ohnmächtig fühlt, also überfordert fühlt als einzelne Person. Man fühlt sich klein und nicht gerade bedeutsam oder nicht gerade wirksam, nicht in der eigenen Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit. Und das erzeugt schon enormer Stress. Und das ist das, was ich beobachte. Das ist die emotionale Lage der Menschen, die zu mir in die Praxis kommen. Und wenn ich dann in der Bahn sitze oder mich mit Menschen privat unterhalte, dann reflektiert das auch der Gemütszustand von Menschen, die jetzt nicht unbedingt in der Praxis sind, sondern die ich in dem normalen Alltag treffe, dass sehr viele Sorgen, sehr viele Ängste, eine Resignation, eine Erschöpfung, eine Hilflosigkeit, eine chronische Depression, ich nenne das eher eine chronifizierte Trauer, die dann wirklich depressiven Züge nimmt.
Sie haben auch irgendwann mal gesprochen von Chronifizierung der Angst dass immer wieder ein Angstauslöser kommt. Ne?
Genau, das war tatsächlich in unserem Gespräch vor, anderthalb Jahren, wo auch Dr. Tögel mit dabei war, da habe ich tatsächlich diese Phase oder den Ausdruck benutzt, dass es extrem viel an existenziellen Bedrohungen aufgezeigt werden, beziehungsweise medial, ich würde schon fast das Wort aufgedrängt, also die werden aufgedrängt auf den Menschen mit einer sehr starken stark emotionalisierten Sprache. Und da sind wirklich extrem bedrohliche Situationen, ob das jetzt Viren sind mit Weltpandemien oder Krieg, Weltkrieg, sogar womöglich finanzielle Kollaps des Systems oder Armut und keine Wärme im Winter zu haben, kein Essen zu haben, kein Wasser zu haben. Das sind extrem lebensbedrohliche Krisen, die uns prophezeit, und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen für die Psyche, für die Kognition, für die Wahrnehmung, für das allgemeine Befinden der Menschen.
Ja, und also dieses Thema Krieg, das haben Sie jetzt erwähnt, das hat mich in den letzten Tagen auch beschäftigt. Und also in der Vorbereitung für unser Gespräch habe ich daran gedacht, ich sitze ganz oft hier mit Leuten, entweder so im Gespräch, und dann ging es halt oft um die Pandemiepolitik. Und egal, ob jetzt da ein Arzt saß oder ein Richter oder ein Jurist, die kommen immer wieder zur selben Frage, wenn sie sozusagen merken, die Gefahr, die uns suggeriert wurde, auf die dann Maßnahmen folgten, die stehen in keinem Verhältnis, auch in keinem logischen Zusammenhang eigentlich. Aber trotzdem war es möglich, Zustimmung, ne, also wie wir von Aldous Huxley jetzt irgendwie hören, Zustimmung zu generieren, zu bekommen für etwas, was für den sogar Fachmann aus dem Gebiet eigentlich absurd erscheint. Mhm. Wenn er sich jedenfalls nicht in diesem Zustand befindet, dass er einfach mitmacht. Mhm. Und da würde ich gerne eigentlich ansetzen, weil da denke ich, ist genau das Feld, womit Sie sich auch beschäftigen, diese Verhaltensweisen. Jetzt haben Sie das Wort wirksam genannt. Mhm. Und ein meiner Lieblingsfunde ist ja eigentlich, seitdem ich mich damit beschäftige, dass sogar das Bundeskanzleramt sozusagen eine Abteilung die heißt auch noch wirksam regieren. Mhm. Das sagte ich, ist ja fast schon, also, wie ein Witz, aber ist sogar zu benennen. Wir wollen eigentlich rausfinden, wie wirksam Regieren geht. Und daher auch unser Gespräch, wo ich gern von Ihnen eigentlich erfahren wollen würde, wie ist es denn möglich, welche Angriffsvektoren oder welche Möglichkeiten bestehen jetzt, wenn jemand, wir sagen jetzt mal nicht wer, wir es vielleicht auch nicht wissen, ein Verhalten bewirken möchte, was er vielleicht eigentlich nicht an den Tag legen würde? Welche Möglichkeiten bestehen, um dieses Verhalten zu generieren?
Also die Psychologie des 20. Jahrhunderts wurde zunächst, also in der ersten Hälfte, durch die Behavioristen dominiert. John Watson gilt als der Vater des Behaviorismus. 1913, glaube ich, erschien sein Buch. Und seitdem, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wurde sehr viel Forschung genau auf das Gebiet betrieben, wie man das Verhalten der Menschen oder der Tiere, aber natürlich in diesem Fall geht es jetzt um die Menschen, wie man das Verhalten vorhersehen kann und aber auch steuern kann. Also welche Parameter beeinflussen das Verhalten, um ein gewünschtes Ziel, also eine gewünschte Form des Verhaltens zu erzielen. Und die Hauptmethodik, die entwickelt wurde, die auch in der Pädagogik viel Einfluss ausgeübt hat, ist die Konditionierung. Es gibt die klassische Konditionierung, die schon davor durch Pavlov entdeckt wurde, noch am Ende des 19. Jahrhunderts. Und die Behavioristen haben die operante Konditionierung entwickelt, nämlich dass das Verhalten gesteuert werden kann durch die Folgen des Verhaltens. Will man ein Verhalten mehr gezeigt bekommen, dann verstärkt man das Verhalten durch Belohnung. Will man ein Verhalten eher weniger gezeigt bekommen, dann bestraft man das Verhalten. Und das Verhalten könnte eine natürliche Reaktion sein von einem Menschen. Und wenn eine Strafe kommt, dann lernt, und zwar vielleicht auch wiederholt, dann lernt der Mensch relativ schnell, so ein Verhalten vielleicht nicht an den Tag zu legen, weil es niemand möchte freiwillig eine Strafe bekommen oder etwas ganz Aversives erleben. Und das ist eine sehr effektive Methode der Steuerung, die in unterschiedlichen Varianten ausgeübt werden kann. Denn auch diese Public Canceling oder diese Cancel Culture ist ja eine Form von sozialer Strafe, wenn man irgendwie eine Meinung äußert oder irgendwas macht und dafür öffentlich bloßgestellt, erniedrigt oder dann auch also man kriegt dann vielleicht den Job nicht mehr, den man hat etc. Also es gibt eine massive Strafe auf unterschiedlichen Arten. Dann wird diese eine Person bestraft und es werden 1000 erzogen. Es gibt ja auch dieses Prinzip, bestrafe einen, erziehe 1000. Das heißt, alle anderen sehen das und denken, aha, wenn ich das Thema erwähne, passiert mir das Gleiche. Der Übergang zur Erpressung hier ist fließend. Also der Unterschied zwischen operanter Konditionierung durch Strafe, also ja, mit Erpressung ist für mich nahezu nicht existierend, denn Erpressung ist ja auch diese Androhung von einer Strafe oder von einer gravierenden negativen Konsequenz, wenn man bestimmte Sachen macht oder halt nicht macht. Ne? Die Erpressung ist, tu das oder tu das nicht, ansonsten. Ne? Und das ist sozusagen die angedeutete Strafe und deswegen ist das extrem wichtig als sehr, sehr potente Erziehungsmaßnahme und die sehen wir ja, also seit Jahren, jetzt auch vor Corona gab es diese Cancel Culture schon, weiß ich nicht, aber mindestens 20, vielleicht auch also älter, ich weiß es jetzt nicht genau, aber diese, ja, die Erziehung durch die Strafe ist sehr, sehr wirksam, sehr potent und wie gesagt, die erzieht alle anderen. Man braucht nur einen Richter oder einen Arzt oder eine Psychotherapeutin oder einen Juristen bestrafen und zwar hart bestrafen. Und so gewährleistet man, dass die anderen informiert sind, welche Folgen bestimmte Verhaltensweisen haben werden. Das erzeugt Angst. Hier sind die auch, das ist ein Zusammenspiel zwischen Konditionierung und Angst. Die Angst, ich könnte meinen Lebensunterhalt, meine Existenz, meinen Ruf, mein alles verlieren, wenn ich bestimmte Vorgehensweisen oder bestimmte Verhaltensweisen zeige. Mhm. Dann gibt es natürlich auch, damit einhergehend ist die Hirnwäsche oder Manipulation der Wahrnehmung. Auch seit 1920 mit Walter Lippmann, vielleicht als Erster, ich weiß es nicht, ich muss noch weiter recherchieren, ob vor ihm auch Vordenker waren, aber auch mit ihm startete auch diese Strömung in der Kommunikationstheorie, Kommunikationswissenschaft, wie man das, also Public Opinion, also wie man die öffentliche Meinung steuern kann. Diese Forschung ist ja auch als Propagandaforschung für eine Weile bekannt gewesen. Also welche Maßnahmen stehen den Wissenden zur Verfügung, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen? Und das fusioniert natürlich. Also das Verhalten, ich will das Verhalten beeinflussen, nicht nur über diese operante Konditionierung, Strafe etc., sondern natürlich will ich auch Einfluss auf das Denken ausüben, denn das wird natürlich auch das Verhalten beeinflussen innerhalb des Menschen. Also da braucht es jetzt nicht mehr eine Strafe zu sein, sondern man wird im Inneren dazu gebracht, eine bestimmte Meinung zu haben. Und da gibt es auch viele Instrumente, die zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel, wie man bestimmte Sachen kommuniziert, Framing, Anchoring, das sind ja die ganze Kommunikationswissenschaft, nehme ich mal an, beschäftigt sich damit. Wir haben bis jetzt in unseren vielen Gesprächen über Nudging, habe ich tatsächlich bis jetzt das Thema Kommunikationswissenschaften gar nicht erwähnt, aber es spielt tatsächlich eine Rolle. Es ist eine Fusionierung zwischen der Psychologie, Wirtschaft, Kommunikationswissenschaft, jetzt Politik und die neueren Entwicklungen sind, dass auch die Wissenschaft darin fusioniert.
Kann ich da kurz einmal reingehen? Ich habe, glaube ich, ein Beispiel.
Ja.
Und zwar vor ein paar Tagen habe ich Frau Maischberger geguckt. Und es ging um Krieg. Also wegen Kommunikationswissenschaften. Und dann sagt sie selber, ich will ja nicht spekulieren, Aber, aber hier ist ein Flugzeug abgestürzt und es könnte ja auch sein, dass Putin vielleicht das Flugzeug, und dann sitzt da General Breuer, der auch aus Corona-Zeiten schon bekannt ist, und dann wird 2-3 Minuten spekuliert. Ich habe da nachgeguckt, was sagen jetzt die Staatsanwaltschaft eigentlich in dem Land zu dem Thema. Da, die haben gesagt, ja, technischer Fehler, wir haben gar keinen anderen Hinweis, gibt es überhaupt gar keinen Grund zu spekulieren. Aber trotzdem ist es ja ein cleverer Trick, um zu suggerieren, es könnte aber so sein. Und dann geht die Sendung geht weiter und sie sagt dann, und das ist der Grund dafür, warum wir nicht mehr in Frieden leben oder Krieg. Das ist, wir sind irgendwo dazwischen. Also als wäre der Krieg schon längst da mit Putin, er wäre schon bei uns. Und da habe ich jetzt gedacht, das ist ja wirklich sehr geschult, zu sagen, wir wollen nicht spekulieren, tun es dann aber. Der Zuschauer macht den Fernseher aus und denkt sich, es könnte sein, dass Putin aktuell schon unsere Flugzeuge mit Bomben ausstattet. Ist das nicht eine Art und Weise von Kommunikationswissenschaft, also Kommunikationsanwendung, um Angst zu erzeugen? Ist das nicht ein Beispiel?
Ja, ich habe selbst dieses Fach nicht studiert, um jetzt als Expertin hier zu stehen und zu sagen, was genau da gelehrt wird. Aber bereits in der, ich meine, der Vater der Behavioral Economics, also der Verhaltensökonomie, ist ja Daniel Kahneman oder Kahneman und Tversky. Und die haben in diesen wichtige Arbeit, die sie damals publiziert haben, ja, die Heuristiken, also die kognitive Verzerrungen der Menschen gezeigt. Und eins der ersten Sachen, die sie gezeigt haben, war das sogenannte Framing. Also wie, in welchem Rahmen setze ich eine bestimmte Botschaft zum Beispiel, um die Wahrnehmung und entsprechend die Meinung der Menschen oder auch deren Verhalten zu beeinflussen. Und das wurde sehr systematisch studiert. Ich habe auch keine Verhaltensökonomie studiert, aber von außen gesehen betrachte ich dieses Fach als ein Sammelarium sämtlicher kognitiven Fehler, Verzerrungen und Schwächen, die wir haben, die dann ausgenutzt werden können, um uns zu steuern, entweder unser Verhalten direkt oder unsere Meinung, unsere Wahrnehmung, unsere Emotionen. Das hängt natürlich alles miteinander. Genau, also das ist neben der operante Konditionierung und der Erpressung gekoppelt mit der Angst, haben wir natürlich diese ausgeklügelte Art, uns in unserer Wahrnehmung, in unserem Denken, in unseren Gefühlen zu beeinflussen. Und die Gefühle, also das ist eine sehr wichtige Sache, denn Huxley hat das vor 60 Jahren geschrieben, aber Machiavelli hat im 15. Jahrhundert ein Handbuch für den Herrscher geschrieben, jetzt mal salopp gesagt. Und dort steht, das sind wirklich wie so ein Handbuch für, wie soll man ein guter Tyrann sein. Und da steht, dass der Tyrann, also der Herrscher, Entschuldigung, der Herrscher soll gefürchtet werden und wenn es geht, geliebt. Also wenn es beide geht, ist es am besten, aber wenn halt nicht beides, dann gefürchtet, aber auf gar keinen Fall gehasst. Denn gegen die Wut der Untertanen wird ihn auch nicht die höchste Festung retten können. Das heißt, schon seit dem 15. Jahrhundert wird dem Herrscher to be beigebracht, erzeuge Angst, vielleicht auch Sympathien, wenn es geht, aber auf keinen Fall darfst du die Leute in die Wut treiben, in den Hass dir gegenüber, weil du dann dich davor nicht schützen kannst. Im Grunde genommen sind die Menschen mehr als jetzt einzelne Herrscher, das heißt, die dürfen da keinen Hass, keine Wut empfinden. Und das bedeutet, dass diese Steuerung unserer Emotionen, vor allem auch unsere Wut oder unsere Frust, unsere Ärger, auch ein sehr wichtiger Parameter ist, um unseren freiwilligen Gehorsam zu gewährleisten. Ja. Denn, wie gesagt, der Herrscher soll nicht gehasst werden, der soll nicht das Objekt des Unmutes der Untertanen sein. Und deswegen versucht man da schon seit Jahrhunderten lernen, die Herrschende, wie sie das dann bewerkstelligen können, dass die Untertanen gar nicht ihre Wut nach oben richten, sondern entweder untereinander oder halt woanders hin, aber dass es gar nicht dazu kommt, dass eine Revolution des internationalen Proletariats, was zum Beispiel Marx damals gesagt hat, also Proletarier von der ganzen Welt, united euch, also vereint euch, um gegen diese herrschende Klasse aufzustehen. Was die herrschende Klasse damals gelernt hat, ist, wir müssen erstmal paar Gewinne oder irgendwas geben, zurückgeben, was die Bevölkerung
beruhigt
und wo man denkt, ach, okay, hier haben wir was erreicht, wir haben hier irgendeine Freiheit oder irgendeine Verbesserung der Lebensqualität erreicht. Und gleichzeitig, und das ist natürlich nur eine reine Spekulation von mir, aber gleichzeitig musste man sich Gedanken machen, ja, wie spalten wir dieses globale Proletariat, dass es gar nicht auf die Idee kommt, doch sich zusammenzutun, um gegen uns zu kämpfen. Mhm. Und da eignen sich Kriege sehr gut dafür, vor allem so Weltkriege, wo dann Russland, Deutschland und der Rest von Europa sich gegenseitig bekriegt und sich gegenseitig hasst etc. Oder auch jetzt Russland gegen die restliche Welt. Also es ist permanente Anstiftung von einer aggressiven Zersplitterung der zum Beispiel europäischen oder Weltbevölkerung, des sogenannten Proletariats, um gar nicht in die Situation zu kommen, tatsächlich sich zusammenzutun, um gegen diese herrschende Klasse, auch wie von Marx beschrieben, zu aufzustehen. Also das sind sozusagen die Hauptelemente, die Zersplitterung durch Krieg oder durch Kraftpropaganda, durch Opfer-Täter-Rolle. Das heißt, dass die Masse, ob das jetzt in einem Land ist oder auf einem Kontinent oder global, die Menschheit soll nicht in dem Stand kommen, wo sie sich miteinander vereinen können und miteinander sagen, okay, das, was jetzt passiert von oben, gefällt uns nicht. Also die Zersplitterung muss stattfinden und dann Konditionierung, Erpressung, Angsterzeugung, um diesen Gehorsam zu erzeugen und durch die Hirnwäsche, nämlich also Manipulation, das ist vielleicht ein weniger schwieriges Wort. Durch Manipulation wird dann die Meinung auch versucht, so zu beeinflussen. Das Vertrauen auch sehr wichtig. Der Einfluss auf das Vertrauen, extrem wichtiges Thema. Es wird auch sehr viel Forschung getrieben, was vertrauen den Menschen? Angeblich vertrauen Menschen mehr der Wissenschaftler als den Politiker. Ich habe heute ein Video von Jeff Malgan gesehen, der eins der Experten hinter der Nudging-Politik seit Anfang an in England war. Und der hat eine Studie jetzt gezeigt von 22 für Europa, was Vertrauen, also die Prozentstärke des Vertrauens der Menschen in bestimmten Institutionen. Und die Wissenschaftler sind am meisten, also die haben das, die genießen das, das die größte Stärke des Vertrauens, Politiker das kleinste. Und das erklärt, warum die Politiker gesagt haben, follow the science, aber hinter den Kulissen haben den Wissenschaftler gesagt, wo es lang gehen soll, nur damit nach außen hin der Eindruck erweckt werden kann, das ist alles von den Wissenschaftlern bestimmt und wir vertrauen alle den Wissenschaftlern, die wissen ganz genau, die messen, die machen da Experimente, die machen ihre Kalkulationen, die sagen, wo es lang geht und wir als Politik folgen, das ist auch eine Form von Versuch, das Vertrauen der Menschen zu stärken. Oder dass zum Beispiel die mRNA-Technologie den Nobelpreis bekommen hat, ist auch ein Instrument in die Richtung des Vertrauens zu steuern. In der Pressekonferenz nach dem Verleih des Nobelpreises wurde eine Frage gestellt, tatsächlich von einem Journalisten, würde das helfen, um die Skeptiker zu überzeugen? Und die Antwort war ja.
Das habe ich gesehen.
Ja. Also da sind so grob die Instrumenten aus meiner Sicht, die es schaffen, dass Leute doch bei etwas mitmachen, wo man sich dann vielleicht im Nachhinein fragt, wie es dazu gekommen ist, weil das sind sehr wirksame Tools, die das bewerkstelligen können, dass Leute wirklich freiwillig oder scheinbar freiwillig in die Volkschaft oder in den Gehorsam gehen.
Und jetzt bleiben wir ganz kurz beim Krieg vielleicht. Es ist schon also relativ gut belegt, dass die meisten es eigentlich nicht wollen. Ja, also Krieg wollen die Leute nicht. Wir hatten hier jemanden, der war in Russland und der Ukraine, der hat beide Seiten bereist, der hat die Zivilbevölkerung gefragt und hat gesagt, die Mehrheit möchte das alles nicht. Das haben sie ja auch schon ausgeführt. Ne? Und jetzt wollten wir ja so ein bisschen, oder dieser Gehorsam steht so im Zentrum. Sind Sie denn der Meinung, dass sozusagen es wirklich professionalisiert Politikberater, Wissenschaftler hier in Deutschland, aber auch international gibt, die explizit sich fragen, wie erschaffen wir Gehorsam? Ist das eine Industrie? Ist es eine Art, also angewandte Wissenschaft, die aktiv benutzt wird?
Ich glaube ja. Am Beispiel dieser Behavioral Insights Units oder Forschungsgruppen, also die Forschungsgruppe zu Verhaltenseinsichten, ist genau das, eine Sammlung von Psychologen, Kommunikationswissenschaftler, Ökonomen, Politologen, also interdisziplinäre Experten, deren Ziel ist es, anhand von auch Experimenten herauszufinden, was funktioniert am besten, um das Verhalten zu steuern. In Vorbereitung für das Gespräch heute habe ich so ein bisschen versucht, die Geschichte von der Nudging, von diesem Entstehen der Nudging Units zu recherchieren. Und es fing schon vor dem Buch von Richard Taylor und Cass Sunstein. 2002 hat Tony Blair in den Staaten so ein Strategy Unit gegründet. Und schon in den ersten Jahren von dieser Existenz von diesem Strategy Unit sind genau diese gleichen Akteuren wie David Halpern und Jeff Morgan, die später auch prominent ab 2010 das erste Nudge Unit geführt haben unter Cameron. Die waren bereits schon da, 2002, 2003, 2004, dabei, diese Synthese für die Politik von den existierenden psychologischen Instrumente vorzunehmen, wie man das Verhalten verändert. Das steht in dem Titel von diesem Paper. Das kann ich schicken, dass Sie das auch unter diesem Interview verlinken. Auf Englisch heißt Behavioral Change. Und die sprechen in der Einleitung, dass die Regierung, und das wusste ich nicht, dass die Aufgabe der Regierung ist, unser Verhalten zu verändern. Aber auch hier ist die Kommunikation zugange. Also wie formuliert man das Ganze? Das Ganze ist wirklich angeführt wie, ja, aber die Regierung ist dafür da, das Verhalten der Leute zu verändern. Und die können das entweder über Gesetz machen oder halt über diese Soft-Techniken. Und dann werden die alle aufgelistet, mit welchen Wirksamkeit sie sind. Und es wird die ganze Zeit gesprochen von, wir wollen das Verhalten der Menschen verändern. Was wiederum die Brücke ist zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, zu dieser Ideologie des Behaviorismus, was die Psychologie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dominiert hat, dass man den Mensch in seinem Verhalten steuern möchte. Und es verbirgt sich eine Haltung dahinter, die nicht gerade demokratisch und sympathisch ist, nämlich, dass jemand denkt, ich möchte bestimmen, wie die Menschen sich verhalten. Genau, das ist die.
Aber vielleicht, wenn ich da kurz, was ist denn die Motivation dahinter? Was erahnt, vermuten Sie, hinter einer Person, die der Meinung ist, sie wüsste, was für andere richtig ist und benutzt dann auch massenhaft systematisch Wissenschaftler oder Wissenschaftserkenntnisse, um das Verhalten, was er oder sie jetzt gerade für richtig findet, ungefragt aufzudrängen.
Das ist tatsächlich das Thema, womit ich mich in den letzten Jahren am intensivsten beschäftige, nämlich das Menschenbild derer zu begreifen, zu erfassen, die genau diese Haltung haben. Wie ich schon in anderen Gesprächen erwähnt habe, arbeite ich mit Betroffenen der organisierten Kriminalität im Bereich des Menschenhandels, im Bereich also Kinder und Jugendlichen. Das heißt, das sind organisierte Netzwerke, die Kinder in die Zwangsprostitution, in die Erzeugung von pornografischen Materialien, Snuff-Videos etc. ausbeuten. Es ist eine unfassbare sadistische Gewalt, die dort angewendet wird. Und durch die Arbeit mit den Betroffenen, dadurch, dass sie auch von unterschiedlichen Gruppierungen stammen, konnte ich anfangen, ganz alleine für mich, also das ist keine wissenschaftliche Studie, ich erhebe hier keinen Anspruch auf irgendwelche universelle gültige Antworten, sondern das sind meine Beobachtungen. Ich konnte dann für mich die Täterstrukturen studieren, also wie schaffen diese Strukturen, diese Täterorganisationen einen Gehorsam bei den Betroffenen zu erzeugen, der lebenslänglich ist und der sehr, sehr schwer ist, auch in der Therapie zu durchbrechen. Es ist wirklich schwer zu verstehen von außen, aber wenn man mit diesen Menschen arbeitet und Woche für Woche dran ist und in dieser Arbeit, in dem Arbeitsprozess bleibt, es ist immer wieder evident, wie stark verankert diese Loyalität, dieser Gehorsam ist. Und das hat mich sehr interessiert. Wie schaffen die das? Und wer sind diese Leute? Und somit habe ich für mich diese paar Prinzipien herausgefunden. Die Mehrheit davon habe ich bereits jetzt erwähnt. Und jetzt bin ich noch ein Stückchen weitergekommen, dass ich es in der Gesamtheit der menschlichen Geschichte versuche zu nachzuvollziehen, ab wann gibt es diese sadistischen Gruppen von Menschen und was ist deren Ziel, also wie ticken die? Und so bin ich auf, in meinen Recherchen, in meinem Lesen bin ich auf dieses Prinzip der hegelischen Dialektik gekommen. Vereinfacht gesagt, ist das eine Entwicklung durch die Synthese von einer These und ihrer Antithese passiert. Die Synthese wird zu der neuen These, die irgendwann auf ihre natürliche Antithese trifft. Dann entsteht wieder eine Synthese. Hegel spricht von dieser Aufhebung, also in dieser Zweideutigkeit des Wortes. Und somit wird eine Entwicklung gezeichnet, dargestellt in dieser Dialektik zwischen einer These und ihrer Antithese. Und diese Idee hat mich fasziniert und ich habe versucht, das noch mehr zu vertiefen und ich habe festgestellt, dass das tatsächlich ein universelles Prinzip ist, was in der Physik, in der Psychologie in sämtlichen Bereichen des menschlichen Lebens vertreten ist. Ja. In der Physik haben wir dann Partikel und Antipartikel, Materie, Antimaterie oder Kraft und Gegenkraft. Also wir haben viele wichtige Parameter der Physik spielen sich in dieser Dialektik zwischen diesen Gegensätzen. Die Bibel zum Beispiel als einst auch vor der Bibel, ich meine Gilgamesch, das ist die Epik von Gilgamesch, das ist von Mesopotamien, glaube ich. Ich glaube, das ist der erste Text, der so bekannt ist als Literatur der Menschheit. Da ist auch diese These und Antithese. Also der Gilgamesch hat Angst vor der Sterblichkeit, vor dem Tod. Das ist die Antithese des Lebens. Mhm. Geht dann auf die Reise und es erfolgt eine Synthese. Und später die Bibel spricht ja auch von oben unten, also in der Genesis, dann werden auch diese wird auch dort dieser dialektische Raum eröffnet und diese nahegelegt, dass unsere Existenz tatsächlich in diesem dialektischen Raum der Gegensätze existiert, oben unten, nass, trocken, bewegt, unbewegt etc. Und irgendwann kommt auch die Psyche dazu, gut und böse, ne? Schuld und Unschuld. Das heißt, dieses Prinzip ist, wenn man sich damit beschäftigt, wirklich faszinierend, tiefgründig und beinhaltet alle Aspekte des menschlichen Wesens, inklusive der menschlichen Ethik. Okay? Und die These und die Antithese in der menschlichen Ethik sind aus meiner Sicht die zwei Endpunkten der Normalverteilung einer Empathie, der Empathie Bell Curve, also diese Normalverteilung der Empathie. Es gibt die plus minus drei Standardabweichungen von dem Mittelwert. Die minus drei Standardabweichungen sind da, wo ich diese Distanz verankere.
Also völlig empathielos.
Genau. Ja. Die minimale oder gar keine Empathiefähigkeit.
Es ist ja fast ein Gegenteil. Wenn ich Freude am Schmerz des anderen habe, ist es ja fast das Gegenteil.
Ja, also, ja. Genau. Maximale Gewaltbereitschaft, weil gar keine innere Bremse sozusagen gegen sowas, weil Empathie bedeutet ja, ich spüre den Schmerzen des anderen. Und wenn ich das könnte, würde ich natürlich nicht solche Gewalt ausüben. Und dann haben wir die plus drei Standardabweichung von der Empathie, da sind die Überempathen, da sind Leute, die wirklich extrem viel Einfühlsamkeit haben. Und die Mehrheit der Bevölkerung, also etwa 68%, befinden sich eher in dem durchschnittlichen Bereich plus minus. Und für mich sind diese Endpunkte der Verteilung die moralische These und Antithese. Wir haben die Antithese in Form der Sadisten, deren Ziel ist, maximale Herrschaft der anderen. Die Definition von einem Sadist ist jemand, der die anderen beherrschen möchte durch Erniedrigung, durch Gewalt. Also maximale Herrschaft über die anderen. Und auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die minimale Gewalt, also null, und die maximale Hingabe zur höheren Ethik, zu höheren Werte, zu dem Wohlergehen aller. Okay? Und auch das hat mich fasziniert, als ich darüber angefangen habe zu denken, dass es seit Anfang der Menschheit diese Polarität existiert. Auch wieder bei der Bibel. Kain und Abel. Okay? Dann haben wir in der Philosophie Plato, Sokrates und Thrasymachus, ne? Diese zwei Gegensätze. Thrasymachus ist ein Sophist, der sagt, die Gerechtigkeit ist in den Händen der Stärkeren. Wenn man sich die gesamte Philosophie oder die Literatur anguckt, findet man immer Beispiele für diese These und Antithese in der Ethik. Und ich finde, man kann das auch biologisch verknüpfen mit der These-Antithese im Gehirn, nämlich dass dieser Aspekt der Kontrolle, der Beherrschung vielleicht eher aus dem limbischen System stammt. Also das sind Menschen, die vorwiegend so über diese Form von Handeln operieren. Und die andere Seite ist wahrscheinlich eher so die rationale, großhirnrinde Seite, die Ethik und Schönheit und Liebe und diese höhere Werte vertritt. Und noch einmal, also wir haben hier diese These und Antithese schon seitdem es Menschen gibt, seitdem es diese Form von Aufzeichnung. Caligula und Marcus Aurelius haben wir als Beispiel. Also überall, wenn man sich das anguckt, gibt es immer diese These und Antithese. Das heißt, diese Eigenschaft oder diese menschlichen Züge über andere zu dominieren, ist vorher, also vorbestimmt, denn unsere Psyche ist so aufgebaut, unsere Welt ist aufgebaut in These und Antithese. Und die gibt es, seitdem es Menschen gibt. Und wenn man dann wirklich jetzt von der Synthese, von dieser ursprünglichen Idee von Hegel ausgeht, so passiert unser Wachstum, wenn wir uns jetzt auf der Seite der empathievollen Menschen betrachten, ist unser Wachstum nur dann gegeben, wenn wir dieser Antithese begegnen. Das heißt, ein Wachstum, eine Entwicklung passiert ausschließlich über die Synthese zwischen diesen Gegensätzen. Und es ist so wichtig, darüber zu sprechen, weil A, kann man so ein bisschen nachvollziehen, seit wann und wie, was ist das für ein Typ Mensch, der das macht, diese Wunsch hat, über die anderen zu herrschen, nämlich das ist verankert in diese Philosophie von ich muss über die anderen herrschen, ich muss sie dominieren. Es ist die Dominanz der Macht, okay, der Beherrschung über die anderen. Und auf die andere Seite ist, wie gesagt, eher die Beherrschung der eigenen Impulse, der eigenen Instinkte. Das ist eher so, das Ziel ist eher die höhere Ethik. Und wie gesagt, wir Machiavelli, Thomas Hobbes, David Hume, so viele von den Philosophen sind eher mit dem Blick auf den Mensch, der von diesen niederen Trieben sozusagen angetrieben ist. Und dann haben wir Hegel und Kant und Plato und etc., die eher den Blick auf den Mensch haben, der die höheren Werten anstrebt. Und wie ich schon gesagt habe mit Machiavelli, diese Disten, die existieren seit Jahrhunderten und die lernen von der Philosophie, die lernen von der Psychologie, die lernen von all diesen Erkenntnissen. Die haben also von Machiavelli gelernt, dass sie den Hass der Menschen nicht auf sich ziehen dürfen. Dann haben sie von Thomas Hobbes gelernt, dass seine Staatstheorie ganz passend ist. Und die haben aber auch vom Hegel jetzt gelernt, aha, wenn ich die Entwicklung der Geschehnisse steuern möchte, dann bediene ich mich genau mit diesem Prinzip, indem ich künstlich entweder eine künstliche These und ihre künstliche Antithese entwickle oder indem ich nur eine künstliche Antithese zu einer bestehenden These entwickle und somit eine synthetische oder von mir vorbestimmte Synthese oder Entwicklung steuere. Und ein Beispiel für sowas wäre zum Beispiel in der Corona-Politik der Virus an sich. Ne? Das, wir haben jetzt auch durch die RKI-Files gelernt, dass die Gefährlichkeit des Virus gar nicht mit wissenschaftlichen Daten unterstützt werden konnte, sondern eher politisch gewollt, medial kreiert wurde als ein ultimativer Todbringer. Mhm. Es war tatsächlich extrem viel Betonung auf wie viele Leute sterben, wie viele Leute werden sterben, wenn wir nichts unternehmen. Es war wirklich die Antithese zum Leben und Gesundheit. Mhm. Also wir können jetzt die Hypothese ergreifen, auch anhand der Erkenntnisse von diesen RKI-Files ist, dass das eine künstlich erzeugte Antithese war. Somit eröffnen die Leute im Hintergrund diesen künstlichen dialektischen Raum. Okay, wir haben das Leben und wir haben das Virus. Und in dieser Eröffnung von diesem Raum passiert erstmal eine Ausbeutung oder ein Profitieren davon. Und das haben wir in den Pharma-Profite gesehen. Wir hatten PCR-Tests, die verkauft wurden, Masken, die verkauft wurden. Dann gab es etwas, worüber wir zu wenig sprechen, aber Remdesivir und Midazolam, dann kamen natürlich die Impfpräparate, also erstmal die gespritzten, irgendwann kam von Pfizer, glaube ich, auch so eine Tablette, die auch gegen Covid war, alles mit exorbitanten Preisen. Also es wurde sehr viel Profit erzeugt, nicht nur im Bereich der Pharmaindustrie, sondern auch im Bereich der Digitalisierung in den Schulen, auf den Arbeitsflächen, überall. Also es gab mehrere Richtungen, die davon profitiert haben. Und irgendwann kommt die gewollte Synthese, die vorherbestimmte Synthese und ich würde argumentieren, dass das mit dem WHO Treaty, also diese Pandemievertrag, genau das so ein Beispiel ist von einer gewünschten Synthese. Also was haben wir aus der Pandemie gelernt, damit wir uns für die zukünftige todbringende Erreger schützen, müssen wir Zentralisierung der Kontrolle haben.
Also mich erinnert es ein bisschen so, als wenn ich eine Talkshow jetzt hier vorne machen würde und wir haben einen, der sagt, na, wir müssen die ab 55 impfen, der andere sagt die ab 15, die ab 45, das ist die Spannbreite und dann einige ich mich auf 50, aber die Meinung, vielleicht brauchen wir gar keine Impfung oder vielleicht ist die Impfung gar nicht wirksam, die gibt's gar nicht. Mm. Und dann wird in der Mitte wird was entschieden, aber die Ränder sind eigentlich abgeschnitten, sodass nie eigentlich die Bandbreite von Möglichkeiten da war. Ist es ein bisschen so?
Ja, wobei das ist ein klassisches Vorgehen bei der Verhaltensökonomie, bei der Nudging-Therapie. Mm. Das ist, ich glaube, es gibt so einen Namen, all you see is what is exist. Also es gibt so eine Abkürzung von diesem Prinzip. Das heißt, dass wir nur das, was wir sehen, als die Realität betrachten und man kann bestimmte Sachen weglassen, somit die Menschen gar nicht wissen, aha, das sind Optionen, die dann mit berücksichtigt werden, sondern die Meinung der Menschen wird gesteuert, indem man nur einen bestimmten Spektrum oder Spektrum an Informationen dann gibt. Mhm. Genau, also für mich war es wichtig, dieses Instrument der hegelischen Dialektik so ein bisschen aufzuzeigen, weil es vielleicht eine hilfreiche Orientierung ist oder Orientierungshilfe für Menschen ist, um zu verstehen, was wird mit uns gemacht, welche Prozesse finden hier statt und ob etwas eine künstlich gewollte Entwicklung ist, durch dieses Erzeugen von Antithesen oder aber auch Thesen. Ich finde, man kann auch, meiner Meinung nach ist das, was wir in den US-Wahlen gesehen haben, eher ein Beispiel für, dass beides künstlich erzeugt wurde, dass beide Seiten im Hintergrund eigentlich von ähnlichen Geldgebern bezahlt werden und an die Oberfläche oder auf der Bühne wird ein Theater gespielt von Harris versus Donald Trump, Intelligenz versus Idiotie oder ne, also es wurde dieser Raum eröffnet. Und was ist interessant, was jetzt passiert mit Donald Trump, und da ist wieder die Brücke zu Machiavelli, jetzt ist er neu gewählt, für manche ist es ein Horror, für andere irgendwie eine Hoffnung, aus welchem Grund auch immer. Und was passiert jetzt? Der sagt, wir machen jetzt von dem NHS, der neue Direktor wird Jay Bhattacharya sein, Fauci wird ausgewechselt, die Leute übeln, dann wird Kennedy da oder Asim Malhotra von den Staaten, also von England, also es werden die Darlings der Kritiker werden da reingebracht, damit, weil die Forschung hat natürlich gezeigt, dass seine Anhänger eher den Gewaltpotenzial hätten. Die wären diejenigen, die eher bereit wären, die Wut nach oben zu zeigen. Ja. Also muss man denen wieder mal.
Also das sind die Brotkrumen vom Anfang.
Ja, die Wut aus den Segeln nehmen, indem man schon so ein paar Gewinne zugesteht. Ja. Und die Frage ist aber, was passiert dann mit Fauci, wenn er jetzt ausgetauscht wird? Wird er vor Gericht landen? Wird er irgendwie zur Rechenschaft gezogen? Oder werden wir alle beglückt, dass jetzt ein Held da ist und es wird alles jetzt gut sein und wir vergessen aber ganz schnell, was Fauci gemacht hat? Also da bitte guckt einfach mehr genau hin und überlegt, okay, ist das hier so ein künstliches, dialektisches Theater, der mir gespielt wird, was mir vorgespielt wird? Wer ist dahinter? Warum passiert das? Ich meine, es ist bekannt, dass hinter Trump Peter Thiel ist. Das ist die PayPal-Boss. Das heißt, vielleicht wird jetzt die Pharmaindustrie so ein bisschen unter den Bus geworfen, wie man das auf Englisch sagt, damit aber dann doch diese finanzielle Steuerung doch durchgeboxt wird, sodass die Menschen sich jetzt nicht beschweren, weil wenn sie jetzt Gesundheit zurückkriegen, dann werden sie vielleicht etwas abgeneigter zu sagen, ach, die CBDCs oder diese ganzen Digitalisierung der Gelder werden wir jetzt schlucken, weil es kommt ja von demjenigen, der uns Jay Bhattacharya gegeben hat. Also bitte guckt genau hin, wenn solche Sachen passiert, ob da wirklich künstliche Thesen, Antithesen vorgespielt werden, künstliche Entwicklungen stattfinden, um ja zu schauen, was passiert trotzdem mit meiner Wut, mit meinem Recht auf Frustration und Ärger und sich da nicht abzulenken und mit Brotkrümeln zufriedenzustellen.
Also dazu würde ich gerne noch ergänzen, dass bekanntermaßen auch so geplant und geplant ist und ausgesprochen ist, dass zum Beispiel Herr Trump ein großer Fan von der biometrischen Erkennung von Gesichtern an der Grenze ist und es ist dann kein weiter Schritt, es auch zu Hause zu tun. Also es ist, glaube ich, ein guter Hinweis darauf zu achten, was wird im Vordergrund präsentiert als hoffnungsvolle Entwicklung und was läuft aber weiter, was sozusagen auch die Gegenseite gerne vorangebracht hätte.
Genau, also es lohnt sich, die Täterstrukturen zu studieren, weil man dann anfängt zu erkennen, wie die ticken, was sie machen. Und wie gesagt, diese Aussage von Machiavelli, die schon seit dem 15. Jahrhundert gilt, ist schon wichtig. Also die achten darauf, dass die Wut der Bürger nicht zum Hass wird, was so eine Revolution tatsächlich nach sich ziehen kann. Und die wäre dann...
Ja, oder den Hass, der darf sich dann nicht an Sie richten, aber der könnte ja irgendwo hingelenkt werden.
Na klar.
Man könnte ja die Ungeimpften hassen oder die Migranten hassen.
Migranten oder was weiß der nicht, die Demokraten oder die Republikaner oder genau. Die AfD-Wähler oder die Sarah Wagen. Also man darf sich natürlich, das ist ja Teil der Zersplitterung, was ich auch gemeint habe.
Ja.
Also die Bevölkerung oder die Weltbevölkerung darf sich nicht vereinen.
Mhm.
Das wäre zu kraftvoll, zu potent. Die müssen sich in irgendeiner Weise bekriegen.
Aneinander abreagieren.
Genau,
ein bisschen.
Genau.
Ja.
Und aber die müssen von oben immer wieder ein paar Brotkrümel, mal ein paar große und ein paar kleine geben, damit diese Unmut dennoch gestillt wird. Also es ist so ein Anger Management.
Und das passt auch super gut zu der Cosmos-Studie in Pandemiezeiten, dass die ganze Zeit überwacht wird, wie zufrieden sind die Leute.
Ja.
Also wenn ich das jetzt mache, zurückruder, also es ist ein Steuerungstool, um zu wissen, wie ist der Stand der Leute.
Ja, Zufriedenheit und Vertrauen. Das
genau.
sind also diese Steuerung der Gefühle ist tatsächlich über Umlenkung der Wut ein bisschen Brotkrümel schon geben, weil ein bisschen Zufriedenheit, also wir erinnern uns noch an Machiavelli, gefürchtet werden und wenn es geht, gemocht werden, wenn es geht. Und das ist dann mit, auch was in den Schatten passiert hat, mit diesem Marketingprogramm von Trump, der wurde für seine Wähler als der Retter dargestellt. Natürlich für die Demokraten als der Vollidiot, also da sind wieder diese
Hitler.
These und das.
Ja.
Aber für seine Wähler war er, der wird drain the swamp oder der wird alles, also genau, der soll geliebt werden, gefürchtet werden, aber auf gar keinen Fall gehasst werden.
Ich würde gerne noch eine, ich kann mir schon jetzt vorstellen, dass es viele Leute nicht, dass es auf jeden Fall ein Gefühl auslöst, wenn sie die These aufstellen, dass auch in unserem Land sozusagen Menschen, die viel Macht haben wollen, dass das sadistische Züge hat. Das wird Leute auf Plan rufen und sagen, ja niemals, das sind unsere Volksvertreter. Ich würde vielleicht denen noch eingestehen, dass die narzisstisch gestört sind. Da hatten wir im Vorfeld auch drüber gesprochen, da meinten sie, das reicht nicht aus. Was begegnen Sie, wenn er sagt, es ist absurd zu behaupten, dass Leute, die da vielleicht in Politik oder irgendwo machtvolle Positionen haben, dass die sadistische Züge haben?
Erstmal kann ich es nachvollziehen, weil wir uns als Gesellschaft überhaupt nicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir blenden es komplett aus, dass es tatsächlich, wenn wir uns jetzt die Normalverteilung angucken, 0,5 circa Prozent der Bevölkerung ist in diesem Bereich. Die Normalverteilung existiert. Die wurde in etlichen Ländern, in der das gemessen worden ist. Und ich spreche hier nur von der Empathiefähigkeit. Das ist natürlich eine sehr vereinfachte Form, den Sadismus zu messen. Aber das ist jetzt mein Zugang. Ne? Mhm. Und es sind in etlichen Ländern wurde die Empathiefähigkeit der Menschen gemessen und es in etlichen Ländern zeigt sich, dass es eine Normal- oder nahezu eine Normalverteilung. Das heißt, es gibt ja immer in jedem Land diese minus drei Standardabweichungen Bereich von circa 0,5% der Bevölkerung, die wirklich null Empathie haben. Das heißt, ich lade
Warum sollten diese wenigen Leute in machtvollen Positionen landen? Warum sind die nicht irgendwo und haben gar keinen Einfluss auf große Entscheidungen?
Weil die, nochmal, das ist über die gesamte Geschichte der Bevölkerung existieren diese Menschen. Metaphorisch gesprochen in der Bibel wird Kain erwähnt. Kain hat seinen Bruder umgebracht aus Kränkung, aus Angst, aus was auch immer, dass Gott ihn nicht so liebt hat. Das ist metaphorisch, ne, die Bibel ist reine metaphorische Sprache. Es ist beschrieben worden. Wir haben immer Menschen gehabt, die in diesem Bereich sind. Und ich erinnere nochmal, was ist die Definition von einem Sadist? Das ist jemand, der herrschen muss von Grundbau her.
Also richtig zwanghaft herrschen muss.
Ja, der muss über die anderen, und zwar mit Gewalt, mit Erniedrigung. Das ist die Definition. Man kann zu Hause die Definition von dem Sadismus aufschlagen und das nochmal nachlesen. Wir haben also seit Jahrhunderten circa 0,5% der Weltbevölkerung, das ist ja nicht wenig, die diese Persönlichkeit aufweisen und deren Ziel ist zu herrschen. Das heißt, die würden schon versuchen, in die Bereiche zu sein, die Macht generieren. Ob das jetzt Landbesitz ist oder Petrolbesitz ist oder natürlich Geldbesitz ist oder Informationsbesitz ist oder was auch immer, deren Ziel wird es immer sein, in solchen Strukturen zu landen, um das zu verwirklichen. Also die gibt es seitdem es Menschen gibt. Okay? Uns die Augen davor zu verschließen, finde ich inzwischen nicht mehr haltbar. Das ist jetzt ein starker Satz. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das bedeutet nicht, dass die einzelnen Politiker jetzt Sadisten sind. Nein, aber hinter den Kulissen, über Lobbying, über Erpressung, über all diese Methoden, die diese sadistische Kaste über die Jahrhunderte entwickelt hat, können die Einfluss auf Politiker nehmen. Okay? Das heißt, es muss nicht sein, dass jeder Politiker hier überhaupt nicht. Die Politiker müssen ja auch sympathisch wirken, empathievoll wirken, etc. Es reicht, dass irgendwelche potente Organisationen irgendwo sind, die mit sehr viel Geld, aber auch mit sehr viel sonstigen Einflussmaßnahmen Einfluss auf diese Politik nehmen können. Und ich glaube, wenn man sich anguckt, welche Auswirkungen manche politische Entscheidungen hat, könnte man auch so ein bisschen erahnen, dass im Hintergrund doch eine gewisse Unmenschlichkeit oder fehlende Menschlichkeit, fehlende Empathiefähigkeit doch vorhanden ist, wenn man guckt, welche Auswirkungen diese politischen Entscheidungen hatten.
Ja, oder haben werden.
Das
ist ja eine Frage, die ich eigentlich fragen wollte, aber das ist wieder so viel, dass wenn jemand in einer Talkshow sitzt und von Eskalation eines Krieges redet, der zu einem potenziellen Nuklearkrieg hier führen kann, muss irgendetwas meiner Meinung nach fehlen. Also ich kann es mir nicht erklären. Es muss ja irgendeine Verknüpfung fehlen, die dann reinkommt und sagt, warte mal, du redest gerade über den Tod von Millionen von Menschen. Und das muss ja mit Unmenschlichkeit in Verbindung stehen.
Und ich muss schon wirklich knallhart sagen an alle, die zuschauen, bitte schließt eure Augen nicht vor der Tatsache, dass es diese kleine Gruppe von Menschen existiert. Und die sind nicht alle, ich sage jetzt nicht, dass alle Sadisten auf dieser Welt jetzt in irgendwelchen höheren Positionen sind. Die Betroffenen in meiner, also ich habe ja auch Betroffene, die von einzelnen Sadisten traumatisiert worden sind. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Berufe, wo man sagt, okay, die haben, das heißt natürlich nicht alle von den Sadisten sind jetzt überall in irgendwelchen sehr, sehr mächtigen Positionen, aber es ist deren Ziel, Macht zu haben. Und wie hat man Macht in unserer Gesellschaft? Über Kapital, über Land, über Ressourcen, über all diese Sachen. Das heißt, über die Jahrhunderte hinweg, auch wenn es nur ein paar wenige sind, die das geschafft haben, es reicht. Mhm. Es reicht, wenn sie wirklich ungeheure Summen von Kapital haben, dass sie Einfluss nehmen können auf politischen oder sozialen Geschehnisse. Und wir dürfen unsere Augen nicht verschließen. Mhm. Narzissmus, ja, können wir uns gerne drüber unterhalten, aber das reicht nicht aus, weil dahinter, noch ein paar Stufen auf diese Normalverteilung dahinter, stecken diese Menschen, die meiner Meinung nach Einfluss auf uns haben. Wie gesagt, wir sehen das und da ist no regard for human life, also keine Rücksicht. Es wird keine Rücksicht auf tierische Wohl, auf die Erde als Ganzes, nicht nur auf Menschen, sondern auf Tieren, auf Pflanzen, auf Luft, auf Verschmutzung. Das wird
also komplett rücksichtslos.
Ja, und ich glaube, das sehen wir doch. Mhm. Also
das ist natürlich wiederum diese Erzählung oder Ihre Meinung könnte bei Leuten wiederum zu Ohnmacht führen, die sich denken, oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn, was der sozusagen das gleiche Gefühl erzeugt, was ungünstig ist.
Vielen Dank.
Aber was genau daraus resultiert für mich, jetzt, Sie haben gesagt, wir müssen darüber reden, da hinschauen. Das muss ja nicht per se Ohnmacht bewirken, aber kann es natürlich, wenn wir auch darüber sprechen, wer hat welche Mittel.
Ja.
Was sind jetzt gesellschaftlich oder auch nur persönlich, kann aber einfach nur bei einer Person bleiben. Wie sieht ein Umgang damit aus, damit eine Gesellschaft vielleicht weniger gehorsam entwickelt?
Danke für diese Frage. Und hier komme ich wieder auf die andere Seite der Normalverteilung, nämlich auf die These, auf die Emotion, also auf die Empathie oder moralische These. Mhm. Wenn man sich auch wieder die Geschichte der Menschheit anguckt, würde man vielleicht sehen, dass es wie so ein großer Giant Pendulum von Foucault in die eine oder in die andere Richtung ausschlägt. Okay? Und das ist, was ich mit der Synthese meine. Also die beide Seiten, also die These braucht die Antithese, um zu wachsen. Mhm. Okay, die Begegnung, das ist wie.
Deshalb auch das Hinschauen, also lieber zur Antithese hinschauen.
Hinschauen, wahrnehmen, merken, was das mit mir macht.
Ja.
Und dann diese innere Prozesse der Synthese, die passieren ja, die passieren. Und das sehe ich. Mhm. Wie viele Leute, wir beide auch. Mhm. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das hier zu machen, wäre nicht die Begegnung mit der Antithese, sowohl in der Praxis als auch in der Politik, die ich dann gesehen habe. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwelche Interviews zu geben, mich zu engagieren, offene Briefe zu schreiben, Philosophie zu studieren. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Für mich ist das tatsächlich ein sehr schmerzhafter Prozess, aber ein Prozess des Wachstums. Und ich beobachte viele Menschen, die eher auf dieser Seite, auf der abelschen Hälfte der Bevölkerung verankert sind, die in die Handlung gekommen sind und wir alle global, und zwar global, es passiert nicht nur in Deutschland, ich beobachte viel, weil ich vieles auf Englisch eher konsumiere, überall auf der Welt passieren jetzt, kommen Leute heraus und sagen, was ist aus der Demokratie passiert, was ist aus der Freiheit, was ist mit dieser Korrumpierung der Wissenschaft, also es passiert viel, was an die Oberfläche gezeigt wird von der Hässlichkeit. Und durch diese, ich würde das als Wachstumsprozess, ich würde sie auch als jemand betrachten, der in den letzten Jahren gewachsen ist, durch diese Auseinandersetzung mit der Hässlichkeit dessen, was passiert ist. Das heißt, dieses Pendulum kann nicht ewig in die Richtung der Sadisten gehen oder bleiben. Nee, rein physisch ist das unmöglich, weil sich die andere Seite aktiviert. Je mehr das jetzt über die Jahre in die Richtung gegangen ist, weil das passiert jetzt nicht erst seit 2020, so viele Sachen sind schon seit mehreren Jahrzehnten passiert. Jetzt ist es aber so hässlich geworden, dass extrem viele Leute also man nennt es aufgewacht, ich mag diesen Begriff nicht, sondern dass sie sich aktiviert haben angesichts dessen, wie diese Antithese jetzt aussieht und sind in die Handlung gekommen. Es passieren wunderbare Sachen da draußen, wo sich Leute zusammentreffen, um Solaris aufzubauen oder Alternative zu der Gesundheitsvorsorge, zu den Kassen zu, also es passiert viel. Das heißt, das wird dazu bringen, dass das Pendulum wieder in die andere Richtung umschwenkt. Nicht innerhalb von einer Woche, auch nicht innerhalb vielleicht von ein paar Jahren, aber es wird die Anziehungskraft von dieser Seite wird es bezwingen, dass dieses Pendulum in die andere Richtung schwingt. Davon gehe ich absolut aus. Die Weltgeschichte bestätigt das. Das heißt, meine Botschaft ist, bleibt im Prozess des Hinschauen und des inneren Wachstums, in der inneren Lösung, wo sind meine Werte und wie möchte ich diese Synthese, welche Synthese sehe ich, die mit meinen Werten kompatibel ist. Genau das, was Hegel sagt in diesem Aufhebenprozess. Manche Sachen werden aufgehoben, also konserviert, andere werden fallen gelassen. Das heißt, man macht diese natürliche, das ist ein natürlicher Prozess und ich beobachte ihn in vielen. Und ich kann dann diejenigen, die noch vielleicht in der Angst stecken, damit Mut machen zu sagen, das wird immer so sein. Die These und die Antithese bleiben. Die These können wir nicht weggucken, indem wir uns die Augen verschließen, sondern im Gegenteil, wir schauen hin und erlauben diesen inneren Prozess des Wachstums stattzufinden, um zu gucken, was bedeutet für mich Gesundheit? Wie kann ich meinen Körper gesünder pflegen? Was bedeutet für mich mentale Gesundheit? Wie kann ich für mich besser sorgen? Was bedeutet für mich Demokratie oder gesunde Community, so gesunde Gemeinschaft, um jeder für sich in seinem Bereich diese Schritte zu machen und das Pendulum wird umschwenken. Vielleicht braucht es dann insgesamt weitere 100 Jahre, aber wir sind im Prozess des Umkehren von dieser Seite. Das, also ich bin schon sehr zuversichtlich.
Mhm. Ja, ich würde es wahrscheinlich, ich fand es das gut, für mich steckt da Erwachsenwerden drin auf eine Art, Verantwortung übernehmen und nicht delegieren an den strafenden Vater oder die strafende Mutter oder wen auch immer oder die erpressende Mutter. Ich würde es am liebsten mit diesen Worten so stehen lassen, weil ich finde, es hat was Wohltuendes nach einem auch, also ehrlichen, aber auch schweren Blick auf etwas, was vielleicht eher verdrängt werden möchte, und würde mich einfach bedanken, dass wir darüber so reden konnten.
Vielen Dank für die Einladung.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.